herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen. An Ostern feiern wir Christen etwas Ungeheuerliches. Ein toter Mensch wird wieder lebendig, und zwar mit seinem Körper. Historisch stellen wir fest, das Grab ist wohl leer gewesen. Erste Zeugen sind Frauen, die damals keine glaubwürdigen Zeugen waren. Und dieser Jesus ist auch noch anderen Menschen erschienen, die dadurch überzeugt wurden, dass er wirklich lebendig ist und deren Leben sich komplett verwandelt hat. Ja, das Leben der Apostel verwandelte sich von unglaublicher Furcht hin zu einem mutigen Ausleben des Glaubens, was letztendlich zur Gründung der Gemeinde führte und zur Verbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt. Wie kann das passiert sein, wenn es Gott gar nicht gibt? Nun, wenn es Gott gar nicht gibt, dann ist natürlich diese Auferstehung nicht vorstellbar. Die kann dann gar nicht passiert sein. Dann muss man sich überlegen, was kann dann passiert sein? Offensichtlich muss etwas passiert sein, denn die Jünger glaubten zunächst nicht und dann glaubten sie und waren wie verwandelt. Was ist passiert? Der evangelische Theologe Gerd Lüdemann zum Beispiel glaubt, dass die Jünger nach dem Tod Jesu tatsächlich etwas erlebt haben, dass sie Visionen hatten. Visionen des Auferstandenen. Alleine Petrus zum Beispiel, der von seiner Schuld so ergriffen war, dass er sich wünschte, er könnte mit Jesus nochmal über diese Schuld reden und sie klären und der deswegen dann im Unterbewusstsein eine solche Erscheinung Jesu erlebt hat. Und ganz ähnlich auch Paulus, der die Gemeinde verfolgt hat, aber schließlich doch Zweifel auf der Reise nach Damaskus bekam und eine Erscheinung Jesu erlebt hat, die ihn zum Umdenken brachte. Ist das eine plausible These, dass Visionen zum Umdenken der Jünger geführt haben und auch zum Umdenken des Paulus, der die Gemeinde ja verfolgt hat, aus jüdischer Überzeugung heraus, weil er glaubte, dass sie letztendlich Gott lästerten durch die Verehrung Jesus, von Jesus als Gott. Nun, Visionen. Visionen oder Halluzinationen, was ist das überhaupt? Halluzinationen sind ein inneres Erlebnis, ein rein subjektives inneres Erlebnis, dem keine äußere Wirklichkeit entspricht. Dennoch wird dieses innere Erlebnis aber als real und auch als äußerlich real wahrgenommen. Deswegen auch Halluzination. Etwas, was eigentlich gar nicht da ist, aber ich denke, es ist da. Solche Halluzinationen sind extrem selten. Im Lauf eines menschlichen Lebens erleben etwa 15%, maximal 15% Halluzinationen. Typischerweise tauchen sie vor allem bei relativ alten Menschen auf, dann, wenn sie ihren Partner verloren haben. Und nur 14% wiederum von diesen Halluzinationen, die sind visuell. Das heißt, dass man überhaupt jemanden sieht und jemandem begegnet. Solche Halluzinationen dauern typischerweise über einen längeren Zeitraum hin an und kehren immer wieder, werden dabei stärker und schwächen sich auch wieder ab. Der Inhalt solcher Halluzinationen entspricht typischerweise Erwartungen. Erwartungen, die ich selbst habe, und sie speisen sich aus Wünschen, wie ich mir die Realität wünsche und vorstelle. Logisch, denn Halluzinationen haben ja keine Entsprechung in der Außenwelt, sondern sie sind rein subjektiv bedingt. Deswegen stammen sie natürlich auch aus dem, was ich selber mir vorstellen kann und was ich selber erwarte. Die Frage ist nun, kann eine solche These, dass das, was Petrus, die anderen Apostel und auch Paulus erlebt haben, kann das so eine Vision, so eine Halluzination gewesen sein? Würde das ausreichen, um die Verwandlung der Jünger zu erklären? Nun, gehen wir die Punkte einer Halluzination einmal durch. Gerd Lüdemann übrigens sagt selbst, dass er eine solche Vision gehabt hat, als sein Vater gestorben ist und er sich einfach zutiefst gewünscht hat, dass dieser Vater doch noch am Leben sei. Nun, eine solche Erwartungshaltung finden wir im religiösen und kulturellen Kontext der Apostel eigentlich nicht. Im Judentum glaubte man zwar daran, dass die Auferstehung, und zwar die körperliche Auferstehung von Menschen möglich ist, aber nicht irgendwann, sondern am Ende der Zeiten und dann alle gleichzeitig. Man ging nicht davon aus, dass es möglich ist, dass im Lauf der Geschichte schon irgendjemand vorher wieder von den Toten aufersteht. Ebenso bei den Griechen. Bei den Griechen glaubte man zwar, dass es durchaus möglich ist, dass der Geist oder die Seele weiter existieren können nach dem Tod eines Menschen, aber der Körper blieb definitiv tot. Ja, der Körper wurde sogar als das Grabmal der Seele betrachtet, sodass es sogar gut war, wenn der Körper auch tot blieb, damit die Seele endlich wieder frei war. Das heißt, rein kulturell bestand kein Grund dafür zu erwarten, dass Jesus Christus von den Toten leibhaftig auferstehen sollte. Dazu kommt noch, dass die Jünger selbst enorm enttäuscht und verängstigt waren. Ja, sie schlossen sich in einem Raum ein, denn für sie war die größte Frage, wer ist der Nächste, den die Römer verhaften werden, verhören werden, auspeitschen werden und am Ende zum Tode verurteilen werden. Keine schöne Perspektive. Als dann die Jünger mit dem leeren Grab konfrontiert werden und mit dem Zeugnis der Frauen, dass Jesus auferstanden sei, da heißt es immer wieder in den Evangelien, zum Beispiel in Johannes Kapitel 20, Vers 9, dass die Jünger es noch nicht verstanden. Sie brauchten noch mehr. Das leere Grab selbst überzeugte sie noch nicht davon, dass dieser Jesus tatsächlich auferstanden war. Sie hielten es für viel plausibler, dass Jesus weiterhin tot war, aber sein Leichnam gestohlen worden ist oder weggeschafft worden ist von den jüdischen oder den römischen Behörden. Das war ihre Erklärung. Das bedeutet, erstens, eine Erwartungshaltung treffen wir nicht an bei den Jüngern. Da war vermutlich keine Erwartung. Zweitens, aber natürlich, könnte trotz der fehlenden Erwartungshaltung der Wunsch da gewesen sein, dass doch Jesus nur da sein könnte oder wieder lebendig sein könnte. Das Spannende ist nur, warum wird dann Jesus gar nicht erkannt? Warum steckt die Begegnung mit Jesus so voller Überraschungen, die nicht schon im Inneren der Jünger angelegt waren? Drei Beispiele bringt uns die Bibel dazu. Zum Beispiel Maria Magdalena. Als sie am leeren Grab steht und noch trauert und sich wundert, wo der Leichnam Jesu wohl sein könnte, wird sie angesprochen. Und sie denkt, es ist der Gärtner. Und erst als Jesus sie mit ihrem eigenen Namen anspricht, in Johannes Kapitel 20, und ruft Maria, da wendet sie sich ihm zu und erkennt, Rabuni, mein Lehrer, das bist ja du, Jesus. Und hier erkennt sie ihn und will ihn gleich umarmen, wie man sich wünschen könnte, aber dann kommt schon wieder der Schock und Jesus sagt, nein, rühre mich nicht an. Diese Zeit ist noch nicht gekommen, ich muss zum Vater in den Himmel auffahren. Das heißt, einerseits werden zwar Wünsche erfüllt, völlig unerwartet zunächst, Maria rechnet nicht damit, und dann wird dieser Wunsch sofort wieder gebremst. Ähnliches passiert mit den Emmaus-Jüngern, die frustriert am dritten Tage aus Jerusalem aufbrechen und etwa 7 Kilometer zurück nach Emmaus in ihre Heimatstadt wandern. Auf dieser Reise begegnet ihnen ein Fremder, der sich später als Jesus Christus herausstellt, den sie aber nicht erkennen. Und der erklärt ihnen alles, was über den Messias gesagt wurde im Alten Testament. Sie sind enorm interessiert und horchen ihm gebannt zu und laden ihn schließlich zum Abendessen ein. Und beim Abendessen bricht dieser Fremde das Brot mit ihnen und sie erkennen, das ist Jesus. Und in dem Moment, als er das Brot bricht und es ihnen wie Schuppen vor den Augen fällt, dass es Jesus ist, da ist er auch schon verschwunden. Das heißt, auch hier mag wieder der Wunsch, dass doch Jesus am Leben sein könnte, da sein, aber auch hier wird Jesus erst nicht erkannt, dann plötzlich aber doch erkannt und sobald er erkannt wird, ist er auch schon wieder nicht mehr zu greifen. Und als sie das dann den Aposteln erzählen in Lukas Kapitel 24, da glauben die ihnen auch nicht. Beziehungsweise sie berichten, dass auch die Frauen schon davon Zeugnis gegeben haben und dass das alles schwierig ist. Und dann erscheint Jesus ihnen allen. Aber diese Erscheinung Jesu wird auch hier nicht sofort als Jesus erkannt, sondern als ein Geist und alle sind voll von Angst erfüllt. Und Jesus muss sie beruhigen, muss ihnen sagen, fürchtet euch nicht. Er lässt sich anfassen von den Jüngern und schließlich sagt er, kann ein Geist denn etwas essen? Habt ihr was zu essen da? Die Jünger geben ihm Fisch und Jesus bekommt als erste Mahlzeit nach seiner Auferstehung frischen Fisch zu essen. Und im Anschluss erklärt auch hier Jesus wiederum das Alte Testament und wie das Alte Testament und die Propheten und die Geschichtsbücher auf den Messias, auf Jesus hinweisen und warum das alles passieren musste. Das heißt, die Begegnungen mit Jesu steckten voller Überraschungen und voller interessanter Neuigkeiten, die nicht schon im Inneren der Jünger angelegt waren, bis hin zu dem Befehl, dass sie in Jerusalem dann bleiben sollen und warten sollen, bis die Kraft von oben sie erfüllen soll. Zunächst sollen sie allerdings noch nach Galiläa gehen und dann wieder zurück nach Jerusalem, wie die Evangelien insgesamt deutlich machen. Das heißt, Wunschvorstellung allein reicht nicht aus, um diese Begegnungen wirklich zu erklären. Ein dritter Punkt. Visuelle Halluzinationen oder visuelle Erscheinungen in Visionen sind selten. Schon bei einer Person. Noch seltener bei zwei Personen. Wer hat schon zusammen den gleichen Traum und kann sich an die gleiche Konversation in einem Traum erinnern? Das passiert typischerweise nicht mal Ehepartnern, obwohl sie viel in ihrem Alltag teilen miteinander. Wie viel weniger ist das möglich, wenn viele Menschen gleichzeitig die gleiche Erfahrung machen? Das Neue Testament berichtet uns mindestens von 12 Begebenheiten, bei denen Jesus verschiedenen Menschen erscheint. Maria Magdalena hatten wir schon erwähnt, Petrus wird erwähnt, der eine Einzelbegegnung mit Jesus gehabt haben soll, und auch Jakobus und später auch noch Paulus. Das mag vielleicht noch durch Halluzinationen erklärbar sein, aber wie gesagt, auch das stößt psychologisch schon auf Probleme. Dann wird aber berichtet, dass Jesus eben 10 Aposteln erscheint, ohne Thomas. Als die dann wiederum dem Thomas davon berichten, sagt dieser, nee, also das kann ich euch nicht glauben. Nächstes Mal ist Thomas dabei und Jesus erscheint wieder und Thomas darf ihn berühren, darf seine Hände in seine Seite und in seine Wunden an den Händen legen. Das heißt, hier sind es mehrere Leute. Wie kann es sein, dass mehrere Leute gleichzeitig am gleichen Ort die gleiche Halluzination erleben, wenn dem keine äußere Realität entspricht? Und im 1. Korintherbrief Kapitel 15, da berichtet der Apostel Paulus sogar von 500 Menschen, die Jesus gleichzeitig als Auferstandenen gesehen haben. Und von diesen 500 leben viele auch noch. Das heißt, Paulus fordert indirekt dazu auf, wenn ihr es nicht glaubt, dann befragt diese 500 Leute. Die laufen immer noch rum. Ihr könnt hingehen und sie interviewen, ob das wirklich stimmt. Interessanterweise gibt es rein naturwissenschaftlich keine Evidenz dafür, dass es Massenhalluzinationen gegeben hat. Zumindest keine ohne externe Evidenz, also ohne eine Realität, die wirklich auch vorhanden war. Natürlich kann es manchmal Erscheinungen gegeben haben, die falsch interpretiert worden sind. Aber eine Massenhalluzination, ohne dass etwas Reales wirklich der Auslöser dafür war, das gab es nicht. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Ein vierter Punkt. Der zeitliche Verlauf ist ebenfalls untypisch und passt nicht zur Psychologie von Visionen oder Halluzinationen. Denn Jesus erscheint ziemlich genau 40 Tage den Jüngern und den Aposteln. Und das immer ziemlich abrupt und dann ist auch ziemlich abrupt Schluss nach 40 Tagen. Es gibt nur 2 Ausnahmen. Nach diesen 40 Tagen einmal Stephanus, der bei seiner Steinigung, unter anderem auch durch Paulus, den Himmel offen sieht und Jesus im Himmel sieht, nicht mehr mit seinem Körper hier auf dieser Erde, sondern dann im Himmel zur Rechten Gottes sitzen, der Himmel ist offen. Und dann später auch noch Paulus, der einen Lichtschein sieht und die Stimme von Jesus hört, der ihn fragt, warum verfolgst du mich? Und ihm schließlich die Anweisung gibt, nach Damaskus zu gehen und dort einen bestimmten Hananias zu treffen, der ihm genauer sagt, was er jetzt tun soll. Auch hier wieder genaue Anweisungen, die nicht der Erwartung des Paulus entsprechen. Diese Jünger sind sicherlich nicht geisteskrank. Sie legten immerhin den Grundstein für die Gemeinde Jesu. Sie organisierten Armenhilfe. Sie organisierten schließlich auch die Mission in die Welt hinaus. Und das alles gegen Widerstand. Sie mussten das alles sehr genau planen. Das heißt, auch dieser zeitliche Verlauf und der Verstand, der dabei nötig war, entspricht nicht dem, was die Psychologie typischerweise über das Entstehen von Halluzinationen uns lehrt. Fünftens geben uns die Halluzinationen, selbst wenn sie vielleicht die Erscheinungen Jesu erklären mögen, noch keine Erklärung dafür ab, was mit dem Grab passiert ist. Wo war der Körper von Jesus? Denn typischerweise, wenn ich eine Halluzination von Jesus als dem Auferstandenen habe, das Erste, was ich machen würde, wäre natürlich zum Grab zu laufen, genauso wie es die Evangelien von den Jüngern berichten, und nachzuschauen. Und alle Evangelien berichten übereinstimmend, dass das Grab leer gewesen sein muss. Sie glauben, dass der Leichnam gestohlen worden ist, von den Römern oder von den Juden, die ja die Macht dazu gehabt hätten. Wenn die den allerdings gestohlen hätten, den Leichnam, dann hätten sie ihn locker präsentieren können und damit der Verkündigung der ersten Gemeinde, die auf der Auferstehung Jesu basierte, ganz leicht ein Ende setzen können, indem sie den Leichnam öffentlich präsentiert hätte. Der Leichnam war aber offenbar verschwunden. Dafür liefert die Halluzinationstheorie keinen Ansatzpunkt. Hätten die Jünger selbst diesen Leichnam gestohlen, dann wäre es höchst unwahrscheinlich, dass sie Halluzinationen gehabt hätten, denn dann wäre die Erwartung für diese Halluzination schon wieder gar nicht mehr gegeben, weil sie ja gewusst hätten, dass dieser Körper, der tote Leichnam, verschwunden ist und dass sie ihn selber beseitigt hatten. Dass also Jesus tatsächlich tot ist und auch tot geblieben ist. Warum sollte ich dann erwarten, dass Jesus auferstanden ist? Der sechste Punkt. Außerdem liefert die Halluzinationstheorie keine Erklärung für die Verwandlung der Jünger. Halluzinationen mögen vielleicht Einzelne überzeugen, aber nicht viele. Die Jünger prüfen nach. Sie zweifeln an den Zeugenaussagen der Frauen zum Beispiel. Sie zweifeln selbst an dem leeren Grab. Auch das reicht nicht aus zu überzeugen. Nur Johannes, der fängt an zu glauben, als er die Leinentücher im Grab sieht und sieht, wie das Schweißtuch, das über den Kopf von Jesus gewickelt war, an einem separaten Ort zusammengelegt liegt. Für die anderen reicht das aber nicht aus. Es braucht mehr als das leere Grab, es braucht die Begegnung mit dem Auferstandenen. Erst dadurch fängt der Glaube an den Auferstandenen auch wirklich an, weil er selbst den Jüngern erscheint. Generell muss man also sagen, aufgrund dieser 6 Einwände, dass die Halluzinationstheorie mich nicht überzeugen kann. Sie widerspricht dem, was wir aus der Psychologie wissen. Die Halluzinationen würden wissenschaftlichen Fakten widersprechen aus der Psychologie. Außerdem widersprechen sie den Indizien, die wir haben. Sie erklären auch die Indizien nicht und sie widersprechen auch den antiken Quellen. Das bedeutet letztendlich, strotzen die Halluzinationstheorien letztendlich nur so vor Spekulationen. Man nimmt an, dass es so und so gewesen sein könnte, weil man eben den ursprünglichen Texten keinen Glauben schenkt. Die Frage ist, wer hat die Beweislast? Wenn die historische Quelle eine Sache behauptet, und jemand aus der heutigen Zeit behauptet, es war aber ganz anders, mit welchem Recht können wir das heute behaupten? Nun, zugrunde liegt natürlich immer die Vorstellung, es kann keinen Gott geben, deswegen kann Gott auch niemanden auferweckt haben von den Toten. Und deswegen scheint es dann plausibler, an die Halluzinationen zu glauben, auch wenn diese die Indizien wirklich nicht erklären können, als zu glauben, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Wenn ich allerdings glaube, dass es Gott gibt, dass Gott handeln kann, dann ist die Auferstehung natürlich möglich. Dann kann Jesus leben, so wie wir es an Ostern feiern. Und dann kann dieser Jesus auch heute noch Menschen bei ihrem Namen rufen, so wie Maria Magdalena. Und wir können Jesus erkennen als den, der uns liebt, der für uns gestorben ist und der uns ewiges Leben schenken möchte. Und dann kann dieser Jesus, weil er lebt, auch heute noch in unserem Leben handeln. Und dann kann er sich auch Ihnen, auch dir, so zeigen, dass du ihn erkennen und verstehen kannst, so wie es den Jüngern damals vor 2000 Jahren ging und was sie dazu brachte, die Gemeinde zu gründen. Ich wünsche uns allen frohe Ostern und ein frohes Leben in der Gewissheit, dass Jesus lebt. Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.